sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Mir ist was Geiles passiert gerade. Und zwar habe ich mich mit einer Freundin noch im Café getroffen und bei der Überprüfung meines Impfstatus und meines dazugehörigen Personalausweises hat die Lady hinter der Theke gesagt, bist du die mit dem Buch?
Nein.
Und, doch. Und das war voll super. Habe ich mich
das
mega
ist ja total
gefreut
stark.
Heute.
Und hat sie was zu dem Buch gesagt?
Ja, ich habe dann natürlich begeistert gesagt, ja, das bin ich und habe dann kurz einen Schreck gekriegt, weil ich dachte, vielleicht schüttet sie mir jetzt Kaffee ins Gesicht oder so, jetzt wo sie weiß, dass ich dieses schreckliche Buch geschrieben habe. Aber nein, im Gegenteil, sie hat gesagt, das hätte ihr sehr gut gefallen. Und das wiederum hat mir natürlich sehr gut gefallen, dass Menschen
ja,
meinen,
total klasse.
Das schreckliche biometrische Passbild auf meinem Personalausweis sehen, meinen Namen checken und dann feststellen, ich bin die mit dem Buch. Voll gut. Das war richtig schön.
Die mit dem Buch ist auch kein schlechter Ehrentitel. Ja.
Ja, genau. Genau. Wie geht's dir so?
Ich war heute Vormittag auch im Café und zwar mit Stefan Bartels und da ist uns oder ja doch noch ein Nachtrag zum Thema der vorigen Sendung Lesung eingefallen, worüber wir nicht gesprochen haben. Also du hattest zwar erzählt, dass eine Zuhörerin in der ersten Reihe eingeschlafen ist bei einer deiner Lesungen. Das heißt, das war so ein bisschen das, wo wir haben auch ein bisschen, glaube ich, über Applaus gesprochen, aber wir haben so über Publikumsreaktionen nicht so viel gesprochen. Vor allem, weil mir dann eingefallen ist, ich habe dann Stefan nochmal, der hatte den Beitrag noch nicht gehört von uns, daran erinnert, wie wir in Norderstapel, also er und ich, auf der Bühne des örtlichen Festsaales im Wirtshaus gesessen haben und dann zum Essen zwischen den Passagen immer runtergegangen sind und dann die ganze Zeit kein Mensch was gesagt hat. Und das Lustige war, dass Stefan mich daran erinnert hat, dass es überhaupt sehr, sehr still war die ganze Zeit bei der Lesung und dass die Leute dann danach aber, also es war original so, dass Stefan und ich uns wirklich dann, wir standen dann so draußen auf dem Parkplatz oder so und ich habe noch eine geraucht, es ist lange her, und haben dann irgendwie, ich glaube, wir waren wirklich so kurz davor, uns mit quietschenden Reifen aus Norderstapel zu verabschieden, bis dann langsam so die Leute aus diesem Gasthaus heraus defilierten und zu uns kamen Leute so sagten, ja, vielen Dank, das war wirklich das Lustigste, was in Norderstapel je passiert ist. Es war absolut, ja, es war wirklich großartig, ja, sensationell. Danke, danke. Also echt, es war eigentlich kaum auszuhalten, so lustig war es. Und wo du auch echt erst am Anfang so denkst, und dann irgendwann merkst du, nein, es ist wirklich, und das würde ich echt nochmal an das Thema Lesung gerne anschließen, es ist teilweise auch wirklich regional vom Temperament her sehr unterschiedlich.
Unterschiedlich. Ja,
schon, das, oder?
Ja, absolut. Ich habe aber wir hatten ja auch bei dieser, bei der Folge über die Frage, wann trinkt man eigentlich und so weiter und wie unangenehm das ist, wenn man in so eine Stille hinein irgendwie trinkt, aber man muss halt ab und zu mal was trinken, wenn man so viel liest. Ich habe danach noch Lesungen gehabt und ich habe das dann tatsächlich sozusagen, man muss ja immer, bevor es richtig losgeht, noch so ein kleines bisschen so Vorgeplänkel mit dem Publikum halten und irgendwas Charmantes und Witziges sagen, entweder zu regionalen Gegebenheiten oder was einem auf dem Weg dahin passiert ist oder was auch immer. Und dann habe ich mal probiert, das sozusagen als offensiv anzusprechen und zu sagen, es ist ja so, ich weiß immer nicht so genau, wann ich trinken soll, weil ich muss ab und zu einen Schluck Wasser trinken. Mir ist es aber unangenehm, wenn Sie so still sind, so zu trinken. Sie fragen sich möglicherweise, ob man eigentlich klatschen soll. Und deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie einfach nach meinen Lesepassagen, egal ob es Ihnen gefällt oder nicht, einfach kurz die Hände gegeneinander schlagen und ein bisschen applaudieren, weil dann kann ich super entspannt einen Schluck Wasser trinken. Und so ist vielleicht uns allen
toll
geholfen.
Toll.
Und das finden die dann immer irgendwie so ein bisschen lustig. Und auch irgendwie charming und es funktioniert dann super. Also ich sozusagen, ich beende die Lesepassage und die Leute, und es kommt tosender Applaus. Von dem man nicht so genau weiß, ob er spontaner Begeisterung entspringt. Egal, die Leute halten sich auch einfach gerne an Regeln. Das muss man, dann doch sagen. Also, und dann sage ich, ja, hey, super, das klappt ja toll und alle sind happy. Und ich kann total was trinken. Kann das nur als Tipp weitergeben.
Darum bist du die mit dem Buch, weil deswegen, das ist wirklich, das ist für mich der Tipp jetzt schlechthin und ich habe wirklich, glaube ich, in den letzten Jahren irgendwann dann, also ich habe an 200 Lesungen gemacht und bin nie auf diese wahnsinnig gute Idee gekommen. Das ist total toll, ich finde es wirklich super und ich habe es ja miterlebt in Ahrensburg und es hat total gut funktioniert.
Ja, ne? Also das, ich bin auch, ja, ich bin mega, ich glaube, es ist das Beste, was mir je eingefallen ist zum Thema lebenspraktische Lösungen für alltägliche Probleme, die man so hat, wenn man aus Büchern vorliest. Weil jetzt reden wir ja über die schrecklichen Dinge.
Genau. Bist du auch bald die mit dem zweiten Buch?
Ja, muss ja, ne? Soll ja. Das weiß ich noch nicht. Das, oh, also ja, was heißt, ich weiß es noch nicht, doch, ich weiß es natürlich. Irgendwann werde ich die mit dem zweiten Buch sein, aber wir sprechen heute über das verdammte zweite Buch und darüber, dass das mitunter gar nicht so einfach ist und dass das eine irgendwie auch spezielle Herausforderung ist, ein zweites Buch zu schreiben.
Sag mal, war dir dieses Klischee bekannt? Von dem verdammten zweiten Buch, davon, dass es so wahnsinnig schwer ist?
Nee, nicht so richtig. Also ich habe schon mal von dem verdammten zweiten Album gehört, war zu dämlich, dieses Prinzip auch auf andere kreative Bereiche auszuweiten. War mir nicht so klar, ehrlich gesagt, dass es für alle ein Thema ist.
Ja, mir auch nicht. Also als ich damals in der Situation war, ich habe jetzt, aber ich bereite mich ja immer mehrere Tage vor auf die Podcast-Aufnahme und ich habe bei den Recherchen, also wenn man das auf Deutsch sucht, diese Redewendung, dann ist das ganz schwierig, weil es taucht einfach wahnsinnig irgendwie viel anderes. Also weil zweite Bücher gibt es halt schon ganz viel in dem Zusammenhang, aber auf der Startseite vom englischsprachigen Google ist wirklich so, oh, the second book curse, the damn second book, also wirklich total, so richtig ganz, ganz, ganz viel. Und ich hatte das bei meinem, also wenn ich jetzt mal, es war zwar nicht mein zweites Buch, aber ich hatte ganz stark, die anderen Bücher, die ich geschrieben habe, hingen halt inhaltlich erstmal nicht so richtig zusammen oder auch so von der Herangehensweise, also nachdem ich dann den ersten Adam Danowski-Krimi geschrieben habe, der sich für mich schon wie so ein Debüt angefühlt hat und dann den zweiten geschrieben habe, habe ich mich bei dem zweiten wirklich über Gebühr schrecklich handwerklich, aber auch psychologisch gequält. Und damals hat dann Simone Buchholz zu mir gesagt, der ich mich irgendwann getraut habe, mich anzuvertrauen, das sei ja, ach so, naja, das ist das zweite Buch, ist das Allerschwerste. Und hat mir dann erzählt, dass es bei ihr damals noch vor viel längerer Zeit mit Chastity Riley genauso war. Ich habe mich so ein bisschen damals gefragt, warum hat mich der Verlag nicht drauf vorbereitet? Aber für mich war das damals immerhin eine Erleichterung, dass man Teil eines großen Phänomens ist. Aber was ist jetzt so schwierig daran? Was würdest du sagen?
Also ich kann ja nur sagen, was für mich schwierig daran zu sein scheint. Ich war ehrlich gesagt, ich war total optimistisch. Also erstmal war ich super, super erleichtert, dass mir überhaupt noch mal was eingefallen ist. Ja. Weil daran hatte ich tatsächlich gezweifelt, ob mir einfach noch mal irgendwas einfällt. Und da ja nun das erste ja auch zumindest in Teilen relativ nah dran ist an meiner Familiengeschichte und eben auch Dingen, die da passiert sind, das heißt, die ich mir nicht extra ausdenken musste, hatte ich so ein bisschen Schiss, ob mir das gelingt, mir eine Geschichte auszudenken, für die ich kein Vorbild habe. Und war dann erstmal super happy, als ich das Gefühl hatte, ah doch, mir fällt was ein, das wäre eine coole Geschichte. Und ja, und dann habe ich auch erstmal so ganz blauäugig und munter losgelegt und bin dann aber einfach relativ schnell an eine Grenze gestoßen. Und da war aber Junge Frau auch noch nicht erschienen. Also ich habe das zweite Buch sowohl verhandelt als auch begonnen irgendwie. Als die Junge Frau noch nicht erschienen war, entsprechend eben auch noch nicht so erfolgreich war. Und dann habe ich mir lange eingeredet, naja, ich komme jetzt ja auch nicht so richtig dazu, weil ich habe dieses Buch noch so in den Knochen und ich habe das noch nicht so richtig ausgeschwitzt und ich muss das jetzt erstmal loslassen und so. Und naja, und jetzt, wo das so erfolgreich ist, kommt irgendwie so ein psychologischer Aspekt dazu, von dem ich aber weiß, also das vielleicht nochmal als Disclaimer, mir ist vollkommen klar, dass niemand, das macht es aber auch nicht einfacher, wirklich niemand das Gejammer hören möchte von jemandem, der ein erfolgreiches Debüt geschrieben hat. Ich meine, das ist irgendwie vollkommen klar. Das ist mir auch bewusst, dass ich das Gefühl habe, es steht mir auch überhaupt nicht zu, mich zu beklagen. Aber ich habe schon, also ich stehe schon ein bisschen unter Druck auf eine Art.
Ja, also wenn es dich tröstet oder um das für dich einzuordnen, ich habe echt, das werde ich auch in den Shownotes noch verlinken, eine total interessante Statistik gefunden. Und zwar aus der britischen Wirtschaftszeitung The Economist, die nämlich wirklich das mal versucht haben, statistisch auszuwerten, wie das eigentlich ist mit dem verdammten zweiten Buch. Und zwar haben die irgendwie wirklich Tausende von Rezensionen von ersten und zweiten Büchern sozusagen ausgewertet. Und es gibt dann auch tatsächlich so eine total, eine etwas bizarre Grafik, wo das dann an so einer Normallinie abgetragen ist. Und man kann daraus mehrere Dinge erkennen, die ich hier für dich kurz zusammenfasse. Also es ist tatsächlich nicht so, auch wenn man sich jetzt so Leute anguckt, wie, keine Ahnung, da sind wirklich alle möglichen, also ich sag mal so Leidensgenossinnen von dir, also so Elena Ferrante, Jonathan Franzen, wirklich lauter so Leute wie aus deinen Regionen sind da irgendwie dabei. Und da ist es allgemein so, dass wenn man das an so einem Index abträgt, die zweiten Bücher, so wenn man das tatsächlich irgendwie numerisch versucht festzuhalten, nur ganz unbedeutend weniger gut besprochen werden als die ersten, aber dass die Leute offensichtlich, dann so auch offenbar auch ausgewertet, wie lange Leute es fürs Arbeiten gebraucht haben, für den zweiten Roman deutlich länger brauchen und deutlich häufiger Writersblock, Schreibblockaden haben beim zweiten Buch als beim ersten. Und winziges Detail, interessant war auch, dass wenn ein zweites Buch schlechter besprochen wird als das erste, dann von der gleichen Kritikerin oder dem gleichen Kritiker. Also wenn es unterschiedliche Leute sind, dann eher nicht. Aber wenn es die gleiche Person ist, dann ist offenbar so dieses, naja, der junge Mann, die junge Frau, na, neulich habe ich noch gesagt, das da Küken darf in die Arme der Weltliteratur, genau. Und jetzt wurde ich enttäuscht, das kann ich nicht verzeihen. Es ist höchstens genauso gut und nicht noch besser. Aber ich fand es total interessant, dass also die Angst vor mangelnder Anerkennung oder so lässt sich zumindest statistisch nicht erhärten. Aber alle Leute brauchen irgendwie länger und es fällt ihnen schwerer, bei ganz wenigen Ausnahmen mal abgesehen. Ja. Komplett sinnlos, aber irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, einen Bot oder einen Algorithmus zu programmieren, der das auswertet, und es kam eine Statistik dabei heraus.
Finde ich super.
Du bist noch nicht drin, weil die Statistik schon 1-2 Jahre alt ist. Ja. Tut mir leid.
Verstehe ich. Ich habe auch beim Schreiben das Gefühl, dass die ganzen Sachen, die mir, also das werde ich ja jetzt auch manchmal gefragt, wie hast du das gemacht und wie hast du das gebaut und warum hast du das so gemacht und diese Parallelen, ganz viele Sachen sind halt einfach so passiert und ich habe das gar nicht so bewusst gemacht. Jetzt im Nachhinein frage ich mich dann selber, oh wow, wie ist mir das, wie hat das denn geklappt? Interessant. Jetzt habe ich das vielmehr das Gefühl, ich muss das bewusst herstellen und es ist irgendwie kompliziert. Und ich habe so zwei Seelen in meiner Brust. Die eine, also an guten Tagen denke ich, naja, komm, also ich meine, es kann jetzt auch wirklich keiner erwarten, dass das erste genauso erfolgreich wird wie dass das zweite genauso erfolgreich wird wie das erste. Das war ja nun schon auch ein ungewöhnlicher Erfolg. Und auf der anderen Seite sitzt mir natürlich auch immer so ein bisschen der kleine Teufel auf der Schulter und sagt, naja, jetzt wollen natürlich auch einfach alle sehen, dass du auf die Fresse fliegst. Jetzt freuen sich alle so ein bisschen, wenn du richtig, richtig auf die Nase fällst. Die werden richtig schön und sich die Hände reiben, wenn es richtig kacke wird.
Ach komm, und wer denn? Ich weiß, wer sind diese Leute? Sag mir, wer sie sind, wie sie heißen, wo ihre Kinder zur Schule gehen.
Ja, natürlich in Wahrheit niemand so richtig. Und wer das tut, sollte mir eigentlich egal sein. Aber das kennst du ja, das ist einfach so eine innere Stimme, die sagt, jetzt wollen dich mal alle scheitern sehen. Du hast irgendwie zu viel Glück gehabt. Es ist irgendwie zu gut gelaufen für dich. Fußbrechen hat nicht gereicht. Da muss jetzt noch was anderes dazu, weißt du? Das ist halt, ich weiß, dass es Quatsch ist, aber ich kann es trotzdem nicht ganz abstellen, dieses Gefühl.
Ja,
dass also die Leute dann denken, naja gut, beim ersten Mal hat sie offensichtlich Glück gehabt, auch ein blindes Huhn und so weiter. Beim zweiten Mal weiß sich ja dann, dass sie es halt in Wahrheit doch nicht kann.
Lieber Alena, wow. Ich glaube, dass diese Leute, von denen du sprichst, dass die tatsächlich, ich glaube, dass die nur in deiner Seele und in deinem Kopf existieren.
Ich glaube, das sind
Anteil deiner Persönlichkeit, die hier sich zu Wort melden. Und ja, das können wir gerne bei Gelegenheit.
Ich weiß das, ich bearbeite das auch, aber
vertiefen. Nein, ich kann es total verstehen und garantiert gibt es bei jedem, dem irgendwas oder der irgendwas gelungen ist, gibt es garantiert 2, 3 Leute. Und wenn es irgendeine Person, die einmal in der Nachbarschaft durchs Bild gelaufen ist vor 20 Jahren und die einen nicht mochte, irgendjemanden wird es geben, der genau sowas denkt. Und man möchte ja überhaupt nicht, dass irgendjemand sowas denkt. Also ich kann es total verstehen. Super, ja. Absolut. Ich sag dir aber, ich habe so ein bisschen das, ja, ich beschreibe mal ein umgekehrtes Problem, was ich jetzt eigentlich so, also ich habe schon so das Gefühl, nachdem ich jetzt eine Weile Kriminalromane geschrieben habe und dann vor 2, 3 Jahren mit Treue Seelen eigentlich so einen, ja, in Anführungszeichen normalen oder genrelosen Roman geschrieben habe. Und jetzt arbeite ich wieder an einem, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt eigentlich auf eine Art mein zweites Buch oder mein zweiter, in Anführungszeichen, normaler Roman ist. Und Treue Seelen hat jetzt, würde ich sagen, viele Erwartungen, die ich so an das Buch hatte, nicht unbedingt erfüllt. Also inhaltlich schon, aber es war definitiv jetzt irgendwie kein Buch, was die Welt in Brand gesetzt hat. Und da ist es jetzt umgekehrt so, weil das nächste Buch, das zweite Buch, schon auch wieder so ein bisschen ähnlich angelegt ist. Also es spielt auch in der bundesdeutschen Vergangenheit und so weiter, dass ich halt mich jetzt umgekehrt, ich mich halt sozusagen nicht frage, wie kann ich den Erfolg wiederholen, sondern ich frage mich immer, wie kann ich den Misserfolg vermeiden? Was, an welchen Stellschrauben muss ich jetzt drehen, damit dieses Buch irgendwie mehr Leute erreicht als das Buch davor? Und ich weiß, dass das auch komplett irrational ist und dass ich das irgendwie abstellen muss. Aber dieses, ich glaube, es ist ein Grund, warum das zweite Buch so schwer ist, weil man sich an dem ersten, das erste ist halt wirklich wie so ein großes Geschwister, wie so ein großes Geschwist im Hintergrund und hat so die Arme verschränkt und sagt so, naja, ja, dann mach's halt, genau. Ja, ob du das jetzt auch kannst, weiß ich nicht. Oder ja, dann mach's halt besser. Ja, dann mach's halt besser. Okay.
Ach ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es gibt zum Beispiel ich habe auch ein bisschen gegoogelt und es gibt beim zweiten Album, also in der Musikgeschichte, es gibt ja auch wahnsinnig viele extrem berühmte zweite Alben, also Bands, die mit dem zweiten Album erst den richtig großen Erfolg hatten. Wahrscheinlich, weil sie der Misserfolg des ersten Albums einfach so nochmal so aufgepeitscht hat, dass sie beim zweiten Mal hat es irgendwie dann doch gefunzt. Aber wahrscheinlich
gibt es genauso viele Bands? Vierte Pur und Alben. Geier Sturzflug oder was sind das für Bands?
Nee, schon so Neil Young und so angeblich. Okay. Ich kenne mich nicht aus mit Neil Young, du kennst dich bestimmt besser aus. Ich glaube Oasis, Pixies. Waren immer die zweiten Alben, die dann richtig.
Also ich habe damals, das fand ich aber total, ich fand das super interessant. Ich habe das zum ersten Mal in irgendeiner Plattenkritik, als ich noch Plattenkritiken wirklich studiert habe, wie Bibeltexte irgendwann in den 80er Jahren, da habe ich das gelesen, dass dass Bands oder Künstler sich mit dem zweiten Album halt so wahnsinnig schwer tun, weil man fürs erste Album ein ganzes Leben Zeit hat und fürs zweite halt nur 1, 2 Jahre. Und da ist natürlich total was dran, weil du natürlich wirklich, also man ist natürlich auch beim ersten Buch auf eine Art noch total unerfahren, man kann viele Sachen nicht, es fehlt einem Routine, aber, und es war tatsächlich, würde ich schon sagen, dass es bei mir zum Beispiel bei Treibland durchaus so war, man schöpft aus so einem für eine gewisse Zeit fast unerschöpflichen Schöpfgrund mit einer Schöpfkelle von Sachen, die halt sich da einfach über Jahrzehnte angesammelt haben Und beim zweiten guckt man halt in den Suppentopf und stellt dann so ein bisschen fest, dass man so die offensichtlich leckeren Sachen, die so
schon weggefischt
hat. Dass man die schon weggefischt
hat. Ja, die Würstchen sind alle schon raus aus der Kartoffelsuppe.
Total, total. Und jetzt gibt's irgendwie Möhrenscheiben.
Ja. Ja, so geht's mir auch. Und tatsächlich ist mir dann, sind mir dann so Dinge unterlaufen, wo ich dachte, fuck. Ich habe einfach zu wenig Geschichten im Kopf. Ich habe schon wieder, und das ist mir jetzt wirklich, wo ich das fest angelegt habe, ich habe schon wieder so eine Figur, die in ihrer Problematik und in ihrer sozusagen Figurenpsychologie ganz ähnlich oder genauso ist wie eine Figur aus Junge Frau. Und es ist mir selber nicht aufgefallen. Also ich habe schon wieder eine drogensüchtige Tante da drin, die aber total wichtig ist. Und es ist mir selber nicht aufgefallen. Und neulich
aber ist
mir
irgendwie
Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dachte, oh Mann, ey, Alte.
Aber andererseits,
vielleicht freuen sich die
was,
Leute
ja,
auch.
Genau, ja. Und ist es nicht einfach was, dann offensichtlich, was thematisch für etwas steht, was für dich wichtig ist und was vielleicht auch irgendwie wie ein Markenzeichen ist? Und ich meine, du musst schon auch irgendwie an die kommenden Generationen von LiteraturwissenschaftlerInnen denken,
ja,
die halt nach Motiven und Verbindungen in deinem Werk suchen werden und denen jetzt irgendwie so gar nichts anzubieten, finde ich irgendwie auch unkollegial auf eine Art.
Ja, so versuche ich mir das auch schön zu reden. Aber der erste Impuls, als es mir selber so klar war,
ja, total,
war
weiß,
natürlich, oh Mann, ey, du hast einfach nicht genug in dir. Bist halt, hast halt doch nicht so viel Fantasie, war ja klar.
Naja. Ja, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wie es dir geht. Also, wenn ich Bücher von einer Autorin gerne lese und dann ein neues Buch von ihr lese, es ist natürlich schon auch eher so, dass ich dann vertraute, ich will nicht immer die gleiche Geschichte neu erzählt bekommen, wobei nicht mal das kann ich ausschließen. Aber ich suche natürlich auch das, das Vertraute und ich suche natürlich auch das so ein bisschen, was mir am ersten Buch dann gefallen hat und so. Und damit versuche ich mich jetzt eigentlich auch so ein bisschen, und es war auch bei der Krimiserie das, was mich immer so ein bisschen davon abgehalten hat, zu sehr darüber zu grübeln, ob man sich in Anführungszeichen wiederholt, weil ich glaube schon auch, dass das wichtig ist.
Ja, ja.
Ich glaube, da ist eher was, was dich interessiert. Es ist, glaube ich, eher ein gutes Zeichen, dass da halt irgendwie was ist, was dich interessiert und was dir auch irgendwie kreative Kraft oder Energie gibt, weil das ist ja jetzt nicht unbedingt so eine super klischeehafte Figur. Ich meine, wenn jetzt in meinem, weiß ich nicht, wenn im Krimi, also jedes Mal in jedem Krimi irgendwie, obwohl jetzt fällt mir nichts ein, es sind alles nur Klischees, insofern, ich streiche den letzten Redebeitrag. Ja.
Ja.
Ich finde, man muss auch so Privatklischees haben, weißt du, so Klischees, die nicht Genre oder, weiß ich nicht, so zeitbedingt sind, sondern sozusagen so Sachen, die man immer wieder drin hat. Und wenn es bei dir halt immer die drogensüchtige Tante ist, dann ist es halt so.
Ja, und vielleicht hast du recht, muss man das einfach offensiv zur Marke machen. Ich habe ja früher super viel John Irving gelesen und da gibt es ja auch, in jedem scheiß Buch kommt irgendein Bär vor und irgendjemand, ja, der kleinwüchsig ist. Und noch irgendwas Drittes. Aber wo ich damals beim Lesen, also jetzt glaube ich, fände ich es mega affig. Ich glaube auch nicht, dass die Bücher gut gealtert sind. Aber damals, als ich so Fan war, habe ich halt jedes Mal, wenn dann doch noch der Bär und der Zwerg aufgetaucht
sind. Das ist cool,
sind,
total.
Habe ich gedacht, habe ich das so als sozusagen als Zuzwinkern des Autors an mich, seinen Fan, verstanden. Wo ich dachte, ja, wir Eingeweihten wissen natürlich. Das ist sozusagen der Gruß an mich, das ist mein Osterei. Weil ich weiß Bescheid. Ich weiß, dass das jetzt, ne? So habe ich das damals gelesen. Vielleicht, ja, muss man das einfach offensiv so machen. Mal gucken. Also sorry, in jedem Schröder-Buch wird jetzt eine drogensüchtige Tante eine Rolle spielen. Ich habe auch überlegt, ob ich quasi einer Figur aus Junge Frau so einen kleinen Cameo-Auftritt, nur so einen ganz kleinen.
Ja, unbedingt.
Beschere. Ob das nicht lustig wäre, obwohl das alles in einem komplett anderen Kosmos spielt, natürlich. Aber irgendwie wäre es vielleicht ganz lustig. Vielleicht auch nicht. Mal gucken.
Ach, ich würde das machen und das ist doch auf alle Fälle du, damit tust du ja, also ganz ehrlich, also das ist ja alles andere als obskur, wenn du das machst, weil Leute sprechen dich schon beim Checken deines Impfstatus auf das Buch an. Insofern freuen sich auch andere Leute darüber, wenn dann irgendwie mal die eine oder andere Figur. Ich habe auch schon noch ein paar Wünsche, wer das sein könnte, nochmal durchs Bild läuft. Das spielt ja in der Zeit nach Junge Frau, oder?
Ja, ja.
Obwohl, genau. teilweise auch vor.
Ja, 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 aber da, okay. Da nicht. Ich glaube, wenn dann in der Gegenwartsebene wird es vielleicht einen kurzen Auftritt von einer Figur, einer Nebenfigur aus Junge Frau geben. Mal gucken. Ja. Aber da, so weit bin ich noch nicht.
Ich habe mich jedenfalls gerade sehr wiedergefunden in etwas, was du vorher erzählt hast, nämlich dieser Frage, wie mache ich das eigentlich? Was mache ich hier eigentlich gerade? Wie habe ich das eigentlich beim ersten Buch gemacht? Also ich hatte beim zweiten Danowski bei Blutapfel wirklich so das Gefühl, dass ich beim ersten über so ein Drahtseil getänzelt bin und irgendwie das so total im Blut hatte, wie man das so macht. Und so mehr oder weniger, klar, es war schon nicht unanstrengend und war auch nicht ganz ungefährlich, aber ich hatte die Balancestange gut im Griff und ich hatte auch diese Ballettschüchen, die saßen mir fest an den Füßen und das war alles völlig in Ordnung.
Das ja. Total süß. Ja. Ich sehe dich einfach wie so ein kleiner Harlekin über so ein.
Genau, bin ich mit meiner Harlekinsmütze, mit der so kleinen Glocke dran, war auch alles war super. Und dann war ich auf der anderen Seite und dann hieß es ja, und jetzt gehst du nochmal rüber. Und da drüben ist dann das Manuskript für das zweite Buch. Und dann plötzlich, dass man dann zwischendurch weiß, dass man plötzlich so runterguckt und so denkt, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Wo bin ich hier eigentlich? Also nicht nur, wie bin ich da rübergekommen, sondern auch, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier nicht darüber komme und runterfalle? Und also dieser Gedanke, also ich war zwischendurch wirklich, als ich dann zum Beispiel, bevor ich Simone gesagt habe, ey, ich komme irgendwie nicht weiter, ich war wirklich 2-3 Mal kurz davor, beim Verlag anzurufen oder eher eine Mail zu schreiben und zu sagen, ich kann das irgendwie gar nicht. Ich kann das nicht. Es war alles ein Riesenirrtum. Das erste war so ein totaler, also ich habe wirklich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du so weit gehen würdest. Ich habe damals wirklich das Gefühl gehabt, das erste war so ein Glückstreffer sozusagen, dass ich das einfach irgendwie hingekriegt habe. Und jetzt zeigt sich halt, ich kann das gar nicht beim zweiten. Es geht gar nicht.
Ja. Exakt so, ganz genau so. So als hätte man das erste so hingeschlafwandelt
und ja, genau.
Hätte damit irgendwie Glück gehabt. Und jetzt, es ist wie wenn man plötzlich zu sehr beim Eintippen seiner EC-Karten-PIN zu sehr drüber nachdenkt. Und plötzlich Gott. Ist das, ja, was man jahrelang so automatisiert hat, ist plötzlich weg. Oder beim Klavierspielen ist mir das mal Dinge, die ich immer auswendig spielen konnte, sobald ich angefangen habe, auf meine Finger zu gucken und drüber nachzudenken, total. Was mache ich da eigentlich gerade, ist es weg, dann geht's nicht mehr. Und so ein bisschen fühlt sich das teilweise an. Ja, auch nicht immer. Also ich meine, manchmal flutscht ja auch voll was und dann ist es voll gut. Und dann denke ich, hey, klar kriege ich das hin. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, was ich ja vorher auch nicht gemacht habe und wo ich jetzt auch immer behauptet habe, dass ich so schreibe, also dass ich vorne anfange und hinten aufhöre und dass ich Dinge nicht nochmal komplett umarbeite und dass ich nicht irgendwie einzelne Blöcke irgendwie hin und her schiebe und so. Mir war irgendwie, ich dachte, ja, das ist halt die Art und Weise, wie du schreibst. Und jetzt stelle ich fest, nee, halt vielleicht doch nicht.
Bin ich
schon dabei, plötzlich so Blöcke hin und her zu schieben und Dinge doch nochmal ganz anders umzuarbeiten und so. Also, tja, alles Stuss, was ich in den vorangegangenen 64 Folgen erzählt habe über die Art und Weise, wie ich immer schreibe. Stimmt,
das ist übrigens, nicht. Ja, das finde ich total interessant, weil das glaube ich schon, das ist glaube ich eigentlich was Positives an dieser Erschütterung des zweiten Buches, aber es ist auch was, es ist natürlich auch was ganz, ganz Merkwürdiges und Bedrohliches, dass man halt wirklich plötzlich merkt, wie sehr man sich so einrichtet in so festen Glaubenssätzen und genau, was du sagst, so Vorstellungen darüber, wie man eigentlich schreibt und so. Und ich finde es schon cool, weil man dann, finde ich, halt schon auch merkt, dass man Sachen auch über Bord werfen kann und dass man irgendwie auch, dass man sich weiterentwickelt und dass man immer noch weiter dazu lernt. Also ich glaube, ich hatte beim ersten Buch auch so das Gefühl, so geht es dann jetzt, so mache ich das. Und das stimmt. Also beim zweiten musste ich es auch irgendwie schon wieder anfangen, anders zu machen und ein bisschen anders zu lernen und so. Das heißt, du pickst dir jetzt die Rosinen raus und schreibst die schönen Szenen erstmal alle zuerst, so wie ich das mache?
So wie du das machst? Nee, nicht ganz so. Aber ich werfe doch im Prozess selber noch ganz schön viele Dinge über den Haufen und mach's nochmal neu und und habe so Zeitblöcke, die ich irgendwie versuche hin und her zu schieben und noch nicht so genau weiß, wo die eigentlich anfangen, wo die aufhören und all diese Dinge. Das ist neu. Aber tatsächlich, also vielleicht muss man das dann einfach als dornige Chance begreifen, sich weiterzuentwickeln und was zu lernen. Es ist echt eine Lektion in Demut und wahrscheinlich ist es echt so sozusagen die Suppe, durch die man da jetzt so durchschwimmen muss. Und beim dritten Mal ist dann schon, wie war dann das dritte? Sag mir, dass das dritte dann einfach dir so aus der Feder geflossen ist, weil da warst du jetzt wirklich dann mit allen Autoren Wassern gewaschen.
Ach du Scheiße, oh Gott, ey.
Meine Lektorin, ich habe ja den Verlag gewechselt und meine Lektorin, die junge Frau lektoriert hatte und von der ich mich dann verabschiedet habe, und zwar irgendwie sehr lieb und aber auch sehr emotional und so, und die hat mir dann quasi alles Gute gewünscht und hat gesagt, ich freue mich irgendwie, deine Autorinnenkarriere so jetzt dann aus der Ferne weiter zu begleiten, und ich weiß, es wird gut, und ich freue mich richtig, richtig doll auf dein drittes Buch. Und da habe ich erstmal so ein bisschen geschluckt. Wieso freust du dich erst auf mein drittes? Und sie meinte, das zweite ist immer kompliziert, aber beim dritten, das dritte wird richtig der Kracher. Und ich so, okay, alles klar. Da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht.
No pressure,
ja. Und dann hat mir noch jemand neulich gesagt, und das hat mir dann wiederum so ein bisschen geholfen, und es kommt, geht aber in diese ähnliche Richtung. Er hat gesagt, das zweite Buch ist eigentlich nur dafür da, um geschrieben zu werden. Du musst es einfach nur fertig kriegen.
Okay, das würde ich auf jedes Buch ausdehnen, aber ich hatte beim zweiten lustigerweise, also das kann ich, das mit dem dritten dazu, ja, also beim zweiten, das kann ich total nachvollziehen. Also bei mir war wirklich am Ende die Niederschrift des zweiten Buches, es ist komischerweise das, was mir eigentlich mit am besten gefällt, von den Danowski-Krimis, aber das war wirklich am Ende so, dass es ging wirklich einfach nur noch genau darum, das fertig zu kriegen. Ich wusste aber auch bei dem zweiten Buch, und das war wieder so ein Moment, wo die Lektorin dann sehr lange gebraucht hat, um sich bei mir zu melden. Und beim ersten Buch wusste ich schon irgendwie, dass man echt sagen kann, ja, okay, also wir müssen vielleicht 100 Seiten rausstreichen, 100 andere Seiten noch reinschreiben, aber es ist schon viel Schönes drin. Und beim zweiten Buch hätte es mich auch echt nicht überrascht, wenn es geheißen hätte, hast du mir hier die falsche Datei geschickt, kann es sein, weil also das ist hier, ich habe hier irgendwie 500 Manuskriptseiten, wo wirklich nur Stuss drin steht, das ist, glaube ich, ein Fehler. Aber ich war einfach, das war mir fast egal, weil ich einfach genau wie diese Person dir gesagt hat, war ich diese Person?
Nee, du warst es nicht.
Egal. Jedenfalls war es genau so. Ich war einfach froh, dass ich fertig war. Es muss wirklich einfach, es ist ein schöner Satz. Es ist wirklich dazu da, geschrieben zu werden. Ja. Tja, ich habe das Gefühl, das erste Buch ist vielleicht so die Badewanne, die man erschafft. Das zweite Buch ist dann das Wasser, was man einlässt. Und beim dritten Buch legt man sich dann rein. Und beim vierten, nee, das Bild funktioniert überhaupt nicht. Beim vierten Buch schlürft man es aus.
Nee, aber ich freue mich total, dass du nochmal irgendwie versuchst, eine schöne Metapher zu finden dafür.
Ich habe beim dritten Buch, ehrlich gesagt, wirklich,
Das ist dein längstes, glaube ich. Ist das dritte, der dritte Danowski war Fallwind, oder?
Ja, aber es nimmt sich alles nicht viel. Es kann aber, nee, ich glaube, das erste ist tatsächlich das längste.
Ah, okay.
Aber da hatte ich eher so das Gefühl, also so schlimmer als beim zweiten kann es nicht werden. Und insofern mach halt einfach. Ich würde sagen, es ist das, was so am ehesten irgendwie so ein bisschen so loose ist. Also wo ich nicht so wahnsinnig die ganze Zeit mich mit allem gestresst und alles kontrolliert habe. Und wo ich auch so ein bisschen so, ich meine, es ist das Buch, wo dann, wo ich mich nach zwei Dritteln entschieden habe, eine Hauptfigur oder eine Figur komplett nicht mehr stattfinden zu lassen und stattdessen Danowski mit einem mit einer Geistererscheinung seiner Mutter kommunizieren zu lassen. Das war komplett eigentlich rational nicht begründbar, aber ich habe irgendwie, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das habe ich mir jetzt verdient. Ich mache jetzt einfach, was ich will, was irgendwie egal auch so ein bisschen ist, denn anstrengender als beim zweiten kann es nicht mehr werden. Und man merkt halt, finde ich, dann schon auch, ja, wie soll ich sagen, dass man irgendwie, naja, das Spielfeld wird so ein bisschen, wurde für mich jedenfalls dann von Buch zu Buch so ein bisschen größer. Beim zweiten hatte ich erst so das Gefühl, scheiße, es wird alles kleiner und schwieriger. Aber als dann fertig war, habe ich gemerkt, nee, du hast dich getäuscht. Das, ich hatte beim dritten echt deutlich mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen vor allem als beim zweiten. Insofern, da kannst du dich drauf freuen, Alena.
Ich freue mich mega
auf das dritte Buch. Aber das muss dann auch richtig gut werden.
Klar. Oh shit, ey. Wird's auch. Ich bin guter Dinge.
Naja, ich habe ja auch noch einen Plan für ein drittes Buch in dieser sozusagen BTB-Reihe oder so.
Ja.
Und tatsächlich ist es natürlich auch im Hinterkopf und auch nach dem, was ich dir schon davon erzählt habe, sehe ich das schon so als den Hauptgang sozusagen. Und
auf
als
den man das, so hinarbeiten muss.
Auf den ich dann eigentlich seit 4, 5 Jahren hinarbeite und so. Und darüber darf man sich vielleicht auch nicht zu viele Gedanken machen, weil dann ist man irgendwann, weiß ich nicht, wird einem irgendwann bewusst, dass man gerade das Drahtseil zwischen den Twin Towers spannt und vielleicht sollte man sowieso nicht so viel drüber nachdenken. Man denkt halt irre viel nach beim zweiten Buch, finde ich, oder? Also beim ersten Buch hatte ich so das Gefühl, oh, scheiße, Pfeifen im Keller oder im Wald, du geh jetzt einfach schnell hier durch bis zum Lichtschalter und du schaffst es schon irgendwie. Und beim zweiten habe ich echt ganz schön viel gegrübelt.
Ja, ich grübel auch eine ganze Menge. Und ich habe halt das Gefühl, alle erwarten, dass ich jetzt halt weiß, wie es geht. Beim ersten hatte ich halt noch so wie so eine Art Welpenschutz, beziehungsweise hätte ich immer sagen können, auch vor mir selber, naja, sorry Leute, ist ja auch mein erstes Mal, ja. Ich bin ja hier kein Profi. Ja. Was erwartet ihr von mir? Ja gut, okay, beim nächsten Mal kann ich es ja besser machen. Und jetzt beim zweiten Mal kann ich das halt nicht mehr, ist man irgendwie schutzloser. Ja, kann man sich irgendwie nicht dahinter verstecken, dass man ja irgendwie noch Anfänger ist in der Hinsicht. Konnte ich beim ersten Mal in Wahrheit ja auch nicht so richtig, aber es hat sich mehr danach angefühlt.
Naja, und irgendwie, ich meine, es ist natürlich auch schon, also du machst jetzt was anderes, du erzählst in dem Sinne keine, also ich versuche jetzt nichts von dem, was ich ein bisschen weiß, zu spoilern, jedenfalls musst du es rausschneiden. Du erzählst keine Familiengeschichte und die historischen Rückgriffe halten sich eher in Grenzen, beziehungsweise sind jetzt nicht so, also du besuchst nicht wieder das vertraute Terrain und du hättest natürlich jetzt auch einfach als zweites Buch, um es dir einfach zu machen, 300 Seiten, die irgendwie teilweise in den 20er Jahren und teilweise heute spielen, schreiben können und alle hätten gesagt, oh wie schön und
ja, ich glaube halt wirklich, alle hätten gesagt, oh wie schön und der Verlag hätte sich mega gefreut und alle, die junge Frau gut fanden, hätten gesagt, yay, Scheiße. Mehr davon.
Hätte ich bloß nichts gesagt, ja.
ja,
und den zeigst du jetzt einfach allen, du reißt den Mittelfinger in den Wind und sagst so, hier Leute.
Ja, aber dann.
Ich glaube es aber nicht, die werden genau das, was sie in Junge Frau geliebt haben, werden sie auch in deinem zweiten Buch finden.
Ich hoffe es.
Das kannst du als Blurb verwenden.
Okay, mache ich. Oh geil, endlich ein Blurb von dir. Nein, das musst du nicht. Dann kannst du aber nicht in der Danksagung auftauchen, das ist das Problem. Ich möchte lieber, dass du in der Danksagung auftauchst. Ich finde es schwierig, wenn jemand, der sehr prominent in der Danksagung auftaucht, dann auch noch das Buch blurbt, weißt du?
Ich glaube damit, du müsstest mich dann auch deinen Lesern erstmal vorstellen im Blurb, dann müsste dann stehen Till Reiter, Co-Host von Alena Schröders Podcast oder irgendwie sowas, damit die mich überhaupt einordnen können.
Du, ich weiß nicht, ob Menschen überhaupt meinen Namen denken können, ohne deinen mit dazu zu denken. Jedenfalls kommt mir das sehr so vor, also keine Sorge.
Stimmt, das wissen dann alle. Wir wurden neulich auf Twitter als Moderna und Pfizer bezeichnet, der Literatur-Podcast-Szene oder irgendwie sowas. Es war für mich ein bisschen too much, darum bin ich da so drüber hinweggegangen, aber du erinnerst dich an den Tweet, oder?
Ich weiß aber gar nicht mehr, wer von uns beiden Moderna und wer BioNTech
war. Ich weiß
es auch nicht. Was das dann bedeutet, ob das sozusagen absichtlich gewählt
war. Ich habe das auch nicht verstanden. Ich glaube, ich war der Impfstoff mit mehr Nebenwirkungen und du warst der begehrtere. Ich weiß es auch nicht mehr.
Ich habe ja mich auch, ich bereite mich ja auch tagelang auf unserem Podcast vor und ich habe beim Googlen zum Thema das zweite Buch, bin ich drauf gekommen, was ich auch nicht wusste, aber was ich auch interessant fand, dass auch Adolf Hitler ein zweites Buch geschrieben hat. Wusstest du das?
Alena, was ist los mit dir?
Lass uns ein bisschen über Hitler reden auch mal in diesem Podcast. Wusstest du das, Adolf
Ich finde
Hitler
das, zweites Buch wie hieß das? Mein Kampf 2.
Nein, das hieß tatsächlich das zweite
Buch.
To Mein,
To Kampf. Wow.
Es hieß das zweite Buch. Möchtest du die Geschichte dazu
hören? Moment. Es hieß wirklich das zweite Buch?
Ja, es hieß das zweite Buch.
Gott, ist das
geil. Das kannst du gerne googeln. Pass auf. Und die Geschichte ist folgendes. Also Hitler hat Mein Kampf geschrieben. Und dann hat er relativ schnell danach das zweite Buch geschrieben, wo er sozusagen seine außenpolitischen Ziele so ein bisschen noch heftiger dargelegt hat. Aber weil Mein Kampf am Anfang echt nicht lief, hat der Verlag gesagt, nee, danke, wir möchten eigentlich das zweite Manuskript gar nicht mehr machen. Und erst als nach der Reichstagswahl 1930, als Mein Kampf dann so in den Verkäufen dann auch so anzog und erfolgreich wurde, hat der Verlag gesagt, ach, jetzt vielleicht doch. Aber da hat Adolf gesagt, ah nee, da steht ja schon drin, was ich so vorhabe außenpolitisch und dass ich die Welt in Brand stecken und Millionen Menschen umbringen will.
Ah,
vielleicht okay. Gar nicht so klug, das jetzt zu veröffentlichen. Und er hat es aber, das Manuskript, aufbewahrt und es ist irgendwo dann in seinem Bunker gefunden worden von irgendeinem amerikanischen Soldaten oder so. Und es gibt angeblich, Sternredakteur, genau. Und es gibt angeblich, gibt es auch eine kommentierte Ausgabe davon, die aber keine Sau interessiert, weil, ja. Das fand ich interessant.
Alter, ich habe 14 Semester am Friedrich-Meinecke-Institut studiert und es ist das erste Mal, dass ich von das zweite Buch Hitler höre, ey.
Ja, also Quelle Wikipedia, ne? Ich kann für nichts garantieren, aber du kannst es ja auch nochmal nachrecherchieren.
Hitlerpedia.
Ich habe es jetzt ehrlich gesagt 5 Minuten, bevor wir uns hier verabredet haben, habe ich das schnell gegoogelt. Aber ich fand es interessant, weil ich habe noch nie davon gehört und ich finde es naheliegend größenwahnsinnig, dass er das Ding tatsächlich offensichtlich das zweite Buch genannt hat, als wäre es ein fucking Evangelium.
Okay, den Titel kannst du schon mal streichen.
Das zweite Buch, für mein zweites Buch. Ja, macht nichts. Ja. Aber ich habe gedacht, okay, also halt nicht so verkacken wie Hitler, ist doch schon mal eine gute Marschrichtung. Ja.
Also Hitler ist quasi der Erfinder des Spoiler Alerts.
Ja, genau, so ungefähr.
Ich finde das total faszinierend, weil meine Großeltern, erinnere mich, dass ich, als ich Teenager war, doch sehr schockiert war, weil bei meinem Vater im Bücherregal an etwas unerreichbarer Stelle, aber dennoch Hitlers Mein Kampf stand und habe das dann hervorgezogen, um meinen Vater zur Rede zu stellen, der aber ausgewiesener Antifaschist ist, was ich dann auch feststellte, weil das Buch, da stand dann vorne tatsächlich drin, den Eheleuten, Name meiner Großeltern, von der Gemeinde so und so zur Eheschließung überreicht, weil es ja dann so eine Zeit im Deutschen Reich gab, wo jedem Ehepaar im Standesamt zur Eheschließung Mein Kampf ausgehändigt wurde, was ich ein merkwürdiges Buch zur Eheschließung finde.
Ist naheliegend und gerechtfertigt.
Ja, das vielleicht. Und dann frage ich mich jetzt, ob man dann nicht bei der Scheidung und bei der Zweitehe das zweite Buch vom Standesamt hätte überreicht bekommen müssen. Oh Mann, ey.
Ja, haben wir bei meiner Großmutter auch noch gefunden. Umgedreht, ganz links oben.
Ja, bei meinem Vater stand es auch umgedreht. Es stand auch mit der, und das war überhaupt der Grund, warum ich darauf aufmerksam geworden bin. Ich hätte wahrscheinlich diese Fraktur, Süterlin-Schrift, ich weiß nicht, was es war, auf dem Buchrücken gar nicht erkannt, aber es war das einzige Buch, was mit dem Schnitt nach außen stand. Und da muss man wirklich mal allen Eltern oder Großeltern, die Bücher möglichst uninteressant machen wollen, im Bücherregal ganz klar sagen, das ist nicht der Weg, ey.
Ja, es ist entweder Porno oder es ist mein Kampf, ist klar.
Ja, 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 absolut.
Ja, ja. Ich hab den Podcast derailed. Es war so holsam und schön und jetzt sind wir bei Hitler. Ist irgendwie schrecklich.
Ich finde das total wichtig. Wir können auch nicht, es muss auch, es ist einfach so, Alena, ist auch ein bisschen unsere Verantwortung, da nicht immer die Augen zu verschließen. Hast du denn schon einen Titel für dein zweites Buch? Weil das fand ich zum Beispiel auch gar nicht einfach. Und da muss ich mal ganz ehrlich bei dir sagen, dass du natürlich, also jetzt mal ohne Scheiß, es ist wirklich eine der vielen Sachen, die ich an deinem Buch und an dir bewundere und unter Umständen wirklich das, was erstmal am augenscheinlichsten ist, aber einfach dieser wirklich recht originelle und irgendwie auch ein bisschen durchgeknallte Titel, den du deinem Erstlingsroman gegeben hast. Die Erwartung ist natürlich jetzt so ein bisschen groß, dass du wie bei der 100-Jährige, der aus dem Fenster kletterte und so, dann immer in dieser Titelmechanik irgendwie so ein bisschen bleibst. Hast du das vor?
Nee, auf gar keinen Fall. Sowas finde ich ganz schrecklich. Das haben wir ja bei Große Ärsche auf kleinen...
Ja, genau.
Nee, glaube ich nicht, weil wollte es der Verlag, aber es war dann relativ schnell klar, dass es gibt keinen besseren Titel als Große Ärsche auf kleinen Stühlen. Man kann dieses Prinzip nicht auf zwei weitere Bücher anwenden. Die beiden anderen Titel danach waren einfach total beknackt und haben für sich genommen auch überhaupt keinen Sinn gemacht, wirklich nur als...
Moment, Große Ärsche in kleinen Gärten?
Kleine Scheiße in großen Gärten, so rum war es.
Kleine Scheiße in großen...
Lass uns bitte nicht, können wir bitte nicht mehr darüber sprechen, danke. Und, also das hat nicht funktioniert. Und
Feine Dame möchte einen Schlussstrich unter ihre Vergangenheit.
Nein, möchte ich nicht. Ich möchte nur, soll ich dir sagen, warum? Ich weiß aber nicht, ob ich das drin lassen kann.
Der ganze Podcast ist komplett derailed, ey. Es ist wirklich
Es flatterte neulich ins Haus ein Belegexemplar für eine neue Auflage von Große Ärsche auf kleinen Stühlen. Und erstmal habe ich mich gefreut und dann dachte ich, ach du Scheiße, das heißt jetzt alle möglichen Leute lesen jetzt, weil ihnen Junge Frau gut gefallen hat, ja inzwischen wirklich 10 Jahre alte Buch, das mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle wirklich nicht gut gealtert ist, also im Sinne von irgendwie inklusiven Begriffen, Klischees und so weiter, also... ich bin gar nicht so wild drauf, dass Leute das lesen. Ich bin aber auch nicht wild drauf, mir das jetzt nochmal anzugucken und beim Verlag anzurufen und zu sagen, ich muss das nochmal überarbeiten oder so. Verstehst du, was ich meine?
Total. Sag mal, wird denn da jetzt irgendwie darauf Bezug genommen, dass sich hinter dem Pseudonym die Bestseller-Autorin Alena Schröder verbirgt?
Nicht, dass ich wüsste, nein. Okay. Nö, wir haben einfach nochmal nachgedruckt, weil offensichtlich dann doch Leute es wieder bestellt haben oder gekauft haben oder wie auch immer. Macht es nicht, Leute. Und wenn ihr es macht, bedenket, es ist alles schon eine ganze Weile her.
Ich habe mir glücklicherweise die Rechte an das Leben ist nur eine Phase zurückübertragen lassen. Aber ich glaube, dein Verlag hätte da nicht so einen Bock drauf, das zu machen im Moment. Das muss man in einem unbeobachteten Moment machen.
muss man das machen? Ja, und dann kannst du das nur noch ausgewählten Personen zu lesen geben. Du hast ja beim letzten Podcast hast du ja einen Text von dir erwähnt, den du mal geschrieben hast zum Thema Glamour. Was ist eigentlich Glamour? Glamour, Glamour, Glamour. Warum brauchen wir Glamour? Warum haben manche ihn?
Überirdische Glanz.
Ja, genau. Ich wollte den super gerne lesen, habe das, glaube ich, auch kundgetan, habe ihn aber nicht zu lesen bekommen, habe aber dann mitbekommen, dass jemand anderes, der dich darum gebeten hat, ihn sehr wohl zu lesen bekommen hat. Und da war ich so ein bisschen, dachte ich, okay,
ja,
alles klar.
Ja, also du warst einfach nicht hartnäckig genug.
Ich war nicht hartnäckig genug, ist mir jetzt auch egal, will den gar nicht lesen.
In dem Text steht auch wirklich, und dafür bin ich dann auch tatsächlich von Easy sehr gepriesen worden. Es ist wirklich absolut erstaunlich, weil der Text ist ungefähr 10.000 Zeichen lang und steht halt wirklich überhaupt nichts drin. Und es ist einfach nur in diesem öligen, geht es uns nicht alle so, Brigitte 1997 Stil verfasst. Und man merkt halt wirklich die mit Händen zu greifende Verzweiflung. Aber auch die sprießende, langsam aufkeimende Professionalität eines 27-jährigen Schmiranten, der halt über genug Skills verfügt, um das Ding einfach über die Ziellinie zu befördern mit Arschtritten, der aber in Wahrheit wirklich nichts weiß und nichts mitzuteilen hat. Eine erstaunliche Verschwendung von Tiefdruck, Druckerschwärze und Lebenszeit. Wirklich erstaunlich.
Na, zum Glück habe ich noch meine Ausgabe, meine dir, mir gewidmete Ausgabe von Das Leben ist nur eine Phase. Noch im Regal.
Das kann mir keiner nehmen. Gefasel, ja.
Die kann mir keiner nehmen.
Ich so, glaube, ich habe das Recht erworben, die Bücher dort, wo ich sie noch antreffe, zu entfernen und mitzunehmen. Also pass auf, wenn ich nächstes Mal da bin. Nee, weißt du was? Ich habe sogar noch ein paar Exemplare und ich glaube, ich verlose die demnächst mal. Weil eigentlich sind die immer noch ganz lustig. Es ist mittlerweile so alt, das Buch, 15 Jahre, dass es, glaube ich, wirklich hier und da schon wieder geht. Verstehst du, was
ich meine? Ja, verstehe. Verstehe. Sabra, darf ich einmal, um zum Schluss noch einmal konstruktiv zu werden, nachdem wir jetzt so abgedriftet sind. Hast du eigentlich beim zweiten Danowski irgendwas, war auch irgendwas sozusagen einfacher oder leichter, zum Beispiel im Umgang mit Lektorat oder Verlag? Hast du dich beim zweiten Mal Dinge getraut, die du beim ersten Mal dich nicht getraut hast? Hast du auf Sachen nicht Einfluss genommen, auf die du vorher keinen Einfluss genommen hast?
Nee, kein bisschen, überhaupt nicht. Also ich habe, glaube ich, beim zweiten Danowski angefangen, mich mit der Lektorin Katharina Rottenbacher zu duzen. Und es hat sich beim ersten war es sozusagen noch so eine Person, die ich nicht kenne, lektoriert mein Buch und wir arbeiten kollegial und wie ich fand, sehr produktiv oder konstruktiv zusammen. Und beim zweiten wurde daraus ein Vertrauensverhältnis und eine Freundschaft, was ich irgendwie total schön finde. Aber ich muss sagen, also die Versuche, mich gegen den Titel, das Titelmotiv zu wehren, die es war alles von genauso wenig Erfolg oder Misserfolg gekrönt wie davor oder danach. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, alles, was sozusagen jetzt hier, das, was ich finde super, dass du es mal so auf diese konstruktive äußere Arbeitsebene bringst. Bei mir ist es echt so, alles, was das Drama des zweiten Buches hat komplett eigentlich in meinem Kopf stattgefunden und die Situation ist eigentlich eher statisch geblieben, hat sich nicht groß verändert, davor, danach oder so. Ja, ist aber auch so, wenn man eine Serie schreibt, dann ist es halt so ein bisschen, dann entsteht natürlich schneller so eine Routine. Mhm. Du, bei dir ist ja mehr so eine Salve von aufeinanderfolgenden, voneinander unabhängigen Feuerwerken.
Ja, was ich tatsächlich das Gefühl habe, mir fällt mir immer noch schwer, aber was mir jetzt leichter fällt, vielleicht auch ein bisschen quasi mit dem Erfolg im Rücken. Es hat man ja auch sozusagen irgendwie mehr, fühlt man sich so, als hätte man da mehr Macht. Ich habe gesagt, ich brauche mehr Zeit und es war überhaupt gar kein Problem. Und alle im Verlag sagen, ja klar, Alena, du brauchst mehr Zeit, gar kein Problem. Hätten sie wahrscheinlich beim ersten Mal auch gemacht, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es steht mir nicht zu, um mehr Zeit zu bitten. Das ist schon so wahnsinnig nett, dass die sich alle so viel Mühe geben und alles für mein Buch tun. Und ich kann da jetzt nicht versagen. Das Ding muss wirklich am Tag der Deadline, muss das druckfertig im Verlag landen. Und habe mich ja echt in einen halben Nervenzusammenbruch geschrieben dabei. Wäre wahrscheinlich wirklich nicht nötig gewesen. Und jetzt habe ich von vornherein gesagt, nee, sorry Leute, ich weiß, ihr habt es dann und dann eingeplant, aber das wird wahrscheinlich nichts. Und alle so, du, geht klar. Und ich habe deutlich früher, als ich es jetzt deutlich klarer kommuniziert, dass ich möglicherweise hier und da Hilfe brauche bei der Entwicklung und dem Plotten und so weiter. Und treffe mich jetzt nächste Woche mit meiner Lektorin auf so ein konstruktives Arbeitstreffen und darauf freue ich mich total. Es ist immer noch mega schwierig für mich, um Hilfe zu bitten, aber ich habe das Gefühl, es fällt mir schon deutlich leichter als beim ersten Mal, wo ich irgendwie allen beweisen musste und vor allem mir, dass ich es ganz alleine kann und so. Und es ist natürlich in Wahrheit total beknackt und toxisch und blöd. Man muss nicht immer alles alleine können.
Danke. Ja, ich bedanke mich für dieses abschließende Urteil über meine Arbeitsweise, aber ich gebe dir total recht. Ich finde es total toll. Also bei der Terminverschiebung, das hat bei mir bis zum fünften Band, bis zum fünften Danowski-Band gedauert. Das war allerdings auch tatsächlich eine Sache, die mir geholfen hat, das zweite Buch über die Ziellinie zu retten, dass einfach total klar war, dass es als Serie geplant ist und dass dann das erste Buch wirklich ein Jahr nach dem zweiten irgendwie kommen muss und das dritte auch nicht viel länger und so. Also das war dann schon klar, das geht jetzt irgendwie nicht anders und dem habe ich mich einfach ergeben und es hat mir letztendlich dann auch irgendwie Halt gegeben und Kraft gegeben und genug Angst gemacht, um dann weiterzumachen. Aber ich finde das total toll. Ich würde echt versuchen, mir so ein bisschen so ein Beispiel an dir zu nehmen. Und übrigens eine Sache, die ich auch in die Shownotes stellen werde, das fällt mir jetzt gerade ein, weil mir wieder klar geworden ist, dass wir doch, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass wir vergleichsweise pflegeleicht sind und pünktlich abgeben. Katrin Passig hat neulich einen Text geteilt, den sie vor 10 Jahren oder so geschrieben hat, über einfaches und schwieriges Schreiben, also warum einem manche Texte schwer und manche leicht fallen und so weiter. Und da, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da spricht sie oder zitiert sie eine erfahrene Lektorin, die irgendwie aus 10, 20, 30 Jahren, keine Ahnung, Verlagsarbeit referiert. Ungefähr 20% der Autoren, Autorinnen geben rechtzeitig ab, 10% geben nie ab und die restlichen 70 irgendwas dazwischen. Und also ehrlich gesagt, wenn man mich noch vor 2 Jahren oder so gefragt hätte, hätte ich gesagt, 90% geben rechtzeitig ab und bei 10% gibt es halt Probleme und man will natürlich nicht zu den 10% gehören, die Probleme verursachen. Aber offenbar ist es nicht so. Man verursacht gar nicht so viele Probleme und man soll auch ruhig Probleme verursachen, weil die anderen einem dann gerne helfen, die zu lösen, oder?
Ja, absolut. Du hast recht.
Katrin, du hast recht. Du hast damit angefangen.
Wir alle haben recht. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Guck mal, da haben wir das zu einem schönen Abschluss gebracht.
Absolut. Ja, und solange Isabella Keilrath meinen Text über Glamour nicht weiter verbreitet, wird es auch ein schöner Abschluss bleiben.
Hat sie längst getan und ich weigere mich aber, den zu lesen.
Ja, du darfst auch nicht lesen, weil ganz ehrlich, ich möchte, dass wir zumindest 100 Podcast-Folgen noch voll machen und dass du nicht irgendwie, wenn du den Text gelesen hast, verlierst du, glaube ich, wirklich den, ich glaube schon, dass du den Glauben an mich so ein bisschen verlieren würdest, also den Glauben an meine Fähigkeit, mich zu irgendeiner Sachlage einigermaßen qualifiziert zu äußern.
Das bezweifle ich. Aber gut, dann schwebt jetzt dieses Damoklesschwert über dir und vielleicht motiviert es dich.
Ich hoffe, dass du dir für nächstes Mal ein schönes Thema einfallen lässt. Ich bin gespannt.
Alles klar, ich auch. Tschüss, Till.
Bis dahin, tschüss.